Die haben dann gesagt, oh, wir sollten es ein bisschen einbremsen, weil es kann sein, dass wir bei der nächsten Generation KI schon gar nicht mehr verstehen, was die macht. Und dass das dann so ein bisschen ist, als hätten wir erstmals Kontakt zu Aliens, also wo wir einfach die Vorgänge dessen, wie Entscheidungen getroffen werden, überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, weil uns das so derartig überlegen ist, dass wir es nicht mehr verstehen. Und wenn die KI dann irgendwie findet, ja, also die Probleme, vor denen wir gerade stehen, ließen sich eigentlich alle ganz easy lösen, wenn wir einfach nur die Menschen subtrahieren, ist das auch nicht so angenehm in Wahrheit.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast mit Steffen und Jo und Gästen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Schmetterlinge im Kopf, einer weiteren Folge. Und heute haben wir eine Autorin da, gefragte Schriftstellerin. Sie hat ich habe das jetzt hier alles aufgeschrieben, einen ganz spannenden Lebenslauf. Da habe ich auch noch ein paar Fragen zu. Aber das Allerwichtigste ist, nach dem ein oder anderen Studium, nach dem ein oder anderen Drehbuch, das nicht genommen wurde, ein weiteres Buch, das abgelehnt wurde, dachte sie, so, jetzt zeige ich es euch einfach mal allen. Und hat Erebos geschrieben, den Teil 1. Und das ist, ich glaube, das war im Jahr 2011, oder? Das ist relativ lange her. Auf jeden Fall, wir fragen Sie jetzt einfach selbst. Ursula Poznanski im Interview aus Wien. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Genau, ich habe es gerade angesprochen. Und bevor wir auf dieses wirklich spannende Buch kommen, das ich im Übrigen ohne unseren Podcast und nie gelesen hätte, also weil es gar nicht mein Thema ist, um dann plötzlich zu merken, dass es sehr wohl mein Thema ist, total spannend. Du hast ja ganz viel gemacht. Ich
habe keinen Sprachfehler, sondern mit der Technik gerade ein bisschen, aber wir konzentrieren uns.
Warum?
War es nur bei mir so oder bei dir auch so, Ursula?
Ich habe es auch so gesehen, ja, also ja. Es war ein bisschen abgehackt und
da schauen wir mal, das geht unter die Rapper. Nee,
aber es ist nicht. Oh, aber jetzt geht's.
Ja, jetzt geht's wieder gut.
Ja, ich gucke auch hier gerade auf meinen Empfang, der sieht ganz gut aus. Naja, gut. Ursula, du hast ja, als ich die Reihenfolge natürlich Wikipedia-Wissen gelesen habe, du hast ja Japanologie, Publizistik, Rechtswissenschaften, Theaterwissenschaften begonnen zu studieren, aber alle abgebrochen. Also so steht es in Wikipedia. Und erstmal Gratulation, die meisten drucksen ja dann eher so rum und sagen, wir haben ja Japanologie studiert und so.
Ja, genau, hier ist meine Doktorarbeit.
Und hoffen, dass niemand fragt und fertig gemacht. Also ich habe Psychologie studiert und abgebrochen. Das sind ja so ganz unterschiedliche Dinge. Ich schließe daraus, aber du bist unglaublich wissenslustig.
Ja, und unentschlossen vor allem. Also es war... Es war tatsächlich so ein Herumgesuche und Gestochere. Damals ja noch wahnsinnig einfach, da konnte man ja, also speziell in Österreich, einfach sagen, so und morgen studiere ich Medizin und es war kein Problem, weil wir hatten ja keine Numerus Clausus, haben wir immer noch nicht. Jetzt gibt es aber diese brutalen Aufnahmeprüfungen für manche Studienrichtungen. Okay. Damals alles nicht, sondern man ist halt hingegangen und hat gesagt, so und jetzt studiere ich das. Und das habe ich ausgenutzt in ziemlich, also ziemlich wild. Habe aber eigentlich immer mehr gejobbt während meiner Studienzeit und im Zweifelsfall immer den Nebenjobs den Vorrang vor den Vorlesungen gegeben und daher dieser unglaubliche Studienerfolg auch. Also ich war richtig mit dem Herz dabei.
Das heißt, wir werden vergeblich auf ein japanischsprachiges Buch von dir warten.
Definitiv. Also vielleicht wird es übersetzt. Übersetzt wurde schon was, aber genau. Von mir auf Japanisch, das wird nicht stattfinden.
Nein. Aber hilft das vielleicht auch so ein bisschen beim Schreiben als Autorin zu sagen, wenn man so ein bisschen einfach erlebt hat, ein bisschen was im Gepäck hat, zu sagen, ah, und vielleicht kommt irgendwie unterbewusst, da habe ich mal irgendwie den Job gehabt und da habe ich jemanden kennengelernt und der passt eigentlich perfekt hier für den Moment.
Ja, also ich glaube überhaupt, Erfahrungen sammeln so in den 20ern ist einfach super. Ich glaube schon, dass mir das sehr viel gebracht hat, nachdem ich ja jetzt keine akademische Karriere habe. Hätte ich die
noch
angestrebt?
Noch.
Ja, nein, das kommt auch nicht mehr. hätte ich die angestrebt, dann wäre es natürlich was anderes gewesen. Aber es ist ganz lustig, weil ich habe ja eine Zeit lang dann als Medizinjournalistin gearbeitet und das hauptsächlich, also in Österreich und hauptsächlich in Wien. Und da ist man ja doch so ein bisschen besessen von Titeln nach wie vor. Und ich hatte dann schon so Professoren und Institutsvorstände, die mich dann mit Frau Doktor begrüßt haben. Und ich habe gesagt, nein, keine Frau Doktor. Also, Frau Magister, nein, auch keine Frau Magister. Und sehr nett war das dann der eine, das war einer der Vizerektoren der Wiener Universität, also der Medizinischen Universität Wien. Dem ging das dann irgendwann auf die Nerven, dass ich immer gesagt habe, nein, bin ja keine Frau Doktor. Dass er gesagt hat, ich bin Vizerektor, ich kann Sie promovieren. der war da fast ein bisschen beleidigt ob meiner Ablehnung der nicht existenten Titel.
Ich wollte gerade sagen, ist in Österreich nicht der Herr Professor.
Natürlich, ja. Natürlich, der Herr Professor und der Herr Primar, das kennt ihr alles gar nicht.
Ja, ja.
Der Herr Primar, das ist das ist quasi der Vorstand einer Krankenhausabteilung. Der Primus, der Primar, der Erste.
Ja, ja. Ich finde das ja sehr sympathisch, weil das hat so ein bisschen was, angenehm Altbackenes.
Ja.
Und ich mag eigentlich auch so den Österreicher Dialekt sowieso, aber ich mag
ihn auch. Aber gibt es einen, der den gut nachmachen kann, oder muss es das Original sein? Hör mal wieder so ein bisschen Schauspieler oder Comedians, das hörst du eigentlich.
Man hört es und es ist, also wenn es schlecht gemacht ist, tut es wirklich weh. Ist aber, glaube ich, bei jedem Dialekt so. Also wenn ich jetzt anfangen wollen würde, irgendwie
haben wir. Du kannst mal, ich kann dir Hessisch beibringen, du bringst mir Wienerisch bei.
Ja, das können wir, das wäre ein Projekt.
Also die Schweizer klagen massiv darüber, dass Menschen diesen Dialekt nachmachen. Und der ist, glaube ich, überhaupt nicht nachmachbar für jeden, der es nicht kennt, sozusagen.
Ich schätze, man muss dort wohnen, zumindest ein bisschen oder so, dass man sich reinhört.
Ich glaube, man muss ihn gelernt haben, aber ich kann mich täuschen. Sag mal, du bist aber trotz allem ja doch recht hartnäckig, beziehungsweise dann hast du ja doch ein Thema gefunden. Aber nochmal zum Thema Schreiben für einen Medizinverlag. Was schreibt man denn als nicht promovierte, nicht Fachfrau? Nein, ich habe jetzt nur nochmal den Gag aufgegriffen. Aber was war da?
Nein, das stimmt schon. Das ist schon alles richtig.
Was war da deine Aufgabe? Also was? Schon schwere Themen, oder?
Sehr viele Interviews. Ich habe auch da, also ich habe den Schirembel halb auswendig gelernt, habt ihr denn auch dieses medizinische Wörterbuch, dieses wahnsinnig dicke
Schirembel?
Schirembel heißt der. Hm. Und der hat mir halt sehr geholfen. Und man lernt dann natürlich auch so ein bisschen im Laufe der Zeit die Fachbegrifflichkeiten und die Zusammenhänge und eignet sich so ein ungesundes Halbwissen an, auf das ich immer noch zurückgreife, teilweise für meine Bücher und kommt halt rein. Aber am Anfang war es heavy. Und die haben mich dann auch zu Pressekonferenzen geschickt, wo das Ganze auch noch in Englisch stattgefunden hat, mit Fachbegriffen, die ich schon im Deutschen nicht verstanden habe. Also das war, aber es war Spaß, es war herausfordernd.
Vor allem mutig, dass man das dann alles so mitmacht und sagen, alles klar, ich springe jetzt hier ins kalte Wasser, wir schauen mal.
Ja, du kriegst Presseunterlagen und die kannst du dann quasi entziffern mit Fachwörterbüchern. Und dann,
aber mal kein Understatement. Man muss ja schon eine gewisse Cleverness, ich will es mal neutral ausdrücken, eine gewisse Intelligenz haben, um auch wenn man gerade nur sowas bekommt, sich dann in so einer Runde zu schlagen. Und das also schlägt sich ja auch in deinen Büchern. Zumindest in dem hier schlägt sich das nieder. Du hast dann aber angefangen und gesagt, so jetzt, ich glaube, du hast dich beworben für einen Drehbuchwettbewerb. Das Drehbuch wurde nicht ausgewählt, aber nun gut, das ist jetzt, ist ja, also die meisten werden ja nicht
ausgewählt. Deren Schuld, deren Fehler.
Es ist ja deren Fehler, genau. Die ärgern sich heute noch ein Loch im Bauch hier.
Aber hallo.
Das heißt, du hast dann schnell oder für dich irgendwann gemerkt, ach ja, Medizin ist schön, aber ich würde gerne Geschichten schreiben, oder wie war das?
Ja, so schnell habe ich das gar nicht gemerkt. Ich habe das eine Zeit lang, hat mich das ja auch sehr gefordert, wie schon beschrieben. Und dann wurde es aber irgendwie ein bisschen, habe ich mich da wirklich hineingearbeitet und dann habe ich aber vor allem ein Kind gekriegt. Also das ist dann war so quasi der massivere Einschnitt. Und habe dann meine ganzen medizinjournalistischen Tätigkeiten vom Angestelltenverhältnis ins freiberufliche Verhältnis gehievt. Habe dann auch noch da und dort andere Sachen gemacht, die eben nicht mit diesem speziellen Verlag zu tun hatten. Und als mein Kind so circa 2 oder 3 war und angefangen hat, sich sehr für Buchstaben zu interessieren, habe ich mir gedacht, es wäre doch nett, so ein Kinderbuch zu schreiben. vor allem eben eines, dass so diesem, dass dieses, wie bindet man den Buchstaben zusammen, damit sie plötzlich was Sinnvolles ergeben, das so ein bisschen pusht. Aha. Und hatte dann eine Idee und habe gedacht, ja, versuchst du jetzt halt mal. Und habe das geschrieben, habe es an 5 Verlage geschickt und einer hat sofort genommen.
Holy!
Ja, ein kleiner österreichischer Kinderbuchverlag, den es leider mittlerweile nicht mehr gibt. Und dann hatte ich aber so mal den Fuß in der Tür und dieses Buch lief also für auch ganz gut für Kinderbuchverhältnisse und für so einen kleinen Verlag. Und dann habe ich noch eins und noch eins und noch eins geschrieben. Mhm. Und dann hat es mich halt irgendwann gereizt, auch was für Ältere zu schreiben. Also immer noch Jugendliche, aber halt so ein bisschen was Längeres und nicht unbedingt für Leseanfänger. Jo, und dann
hattest du da Feedback von der Außenwelt? Also gab es irgendwann den Moment, dass du gesagt hast, ich glaube, ich möchte Autorin sein, ich glaube, ich kann Autorin sein, ich glaube, das möchte ich hauptberuflich machen? Oder wurde das gar nicht so, ich mache jetzt erstmal mein Ding und lass jetzt mal die Außen nicht so informiert?
Ja, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Also das, ich hab gedacht, das ist so ein nettes, kreatives zweites Standbein. Du kannst dir also vielleicht so einen Urlaub, so eine Woche Urlaub kannst du dir damit finanzieren, mit diesem bisschen Buchschreiben nebenbei. Ist halt so ein bisschen ein Auffetten und es ist vor allem jetzt auch was, wo es nicht, wo ich wirklich was kreativ schreiben kann, weil Medizinjournalismus ist, da ist Kreativität so ungefähr das Letzte, was die Leute sich wünschen, sondern da geht es darum, dass das Komma an der richtigen Seite steht und die Tabelle korrekt ist und so weiter. Und das war eigentlich eher so der Plan, dass ich die andere Hirnhälfte auch leicht strapaziere und einfach mehr Spaß habe. Und erst mit er, also das, es ging dann noch ein paar Umwege, die jetzt wirklich lange dauern würden, zu schildern, bis ich dann halt Erebos geschrieben habe. Das war, nachdem ich mir eine Agentur mit einem anderen Buch gefunden hatte, wo aber mein Agent dann gesagt hat, das sucht gerade keiner. Das war ein schwer deprimierendes Erlebnis, weil da waren 5 Jahre Freizeit drin in diesem Buch. Ja, und der hat gesagt, das ist super, also schön geschrieben. Ne? Wir interessieren uns auch dafür, sie zu vertreten, aber halt nicht mit dem Stoff.
Wie gehst du mit so einem Moment dann um, wenn du sagst, irgendwie, du hast da 5 Jahre.
darf man fragen, worum es da ging? Also so ganz allgemein?
Das war ein Jugendfantasy-Roman, so eine Weltenwechselgeschichte. Ich finde die immer noch, also ich habe jetzt sicher 10 Jahre nicht mehr reingeschaut, aber ich fand die damals, also ich habe gedacht, das ist der nächste Potter quasi. Ich habe gedacht, das ist es jetzt. Und der meinte dann, das ist jetzt aber gerade im Abklingen. Vampire wären jetzt in und so. Ich sage, ja, schade, weil schreibe ich nicht. Und ob ich nicht noch eine Idee hätte. Und die Idee hatte ich schon, aber die war noch super vage. Und habe dann gesagt, ja, es wäre halt auch Jugendroman oder so All-Ager, wo es darum geht, es gibt ein Computerspiel und da muss man in der Realität Aufgaben erledigen, um im Spiel ableveln zu können.
Wollte gerade sagen.
Und die werden immer unangenehmer und immer illegaler und da gibt es am Ende dann auch so ein ganz, ganz böses Ziel. Und
Vampire gibt es aber auch.
Ja, so vereinzelte. Vereinzelte Vampire im Spiel. Ja, und der hat mir dann den doch nicht so schlechten Tipp gegeben, doch das zu schreiben. Und ja.
Genau, das wäre jetzt die Frage erstmal. Und darum geht's. Wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer abholen. Und darum geht's nämlich nicht um den ersten Band, der wurde schon vor vielen Monaten geschrieben, sondern, und du hast dir da auch immer viel Zeit zwischen den Bänden gelassen, spannenderweise. Es geht um den dritten Band, der jetzt, ich meine, über 14 Jahre später sozusagen rauskommt. Erebos 15. Mhm.
Ja, auch. Das erste erschien 2010, aber 2011 hat es den Preis gekriegt, darum wird das sehr gerne verwechselt.
Ah, okay. Ja, genau. Falsch gelesen.
Macht sozusagen.
Wir holen mal unsere Hörerinnen und Hörer kurz ab. In Erebos, du hast schon gesagt, geht es um ein Computerspiel. Jetzt wird man sagen, oh ja Gott. Aber dieses Computerspiel drängt eben seine Leute, jetzt kenne ich den ersten und zweiten Teil nicht, aber ich werde ihn lesen, drängt die Menschen sozusagen auch Aufgaben im Außen zu tun. Jetzt mag man sagen, ja, das ist ja irgendwie auch noch ganz witzig, aber dieses Computerspiel ist nicht so ganz koscher. Also es ist nicht fair und es will vor allem Böses. Bist du denn in der Gamer-Szene unterwegs? Also hast du je so ein Spiel gespielt?
Ich habe als Studentin, wie man sieht, da habe ich auch nicht studiert, sondern Computer gespielt. ich habe Diablo 1 gespielt. Das war damals gerade
der Klassiker.
Und das habe ich tatsächlich durchgespielt. Wow. Und weiß also daher, glaube ich, schon, warum man da dran bleibt an diesen Spielen. Ich spiele auch immer noch ganz gerne so zwischendurch, aber ich bin jetzt keine Gamerin, weil da muss man ja auch echt viel Zeit investieren, damit man besser wird. Also wenn ich versuche, Elden Ring zu spielen, ich sterbe einfach am Stück und das ist dann auch nur so mäßig lustig. Und,
meine Mutter spielt heute noch Morhun, glaube ich. Weißt du, Morhun, dieses...
Ja, Morhun.
Ich bin nicht so ein Zocker, aber ich bin immer noch am Wohnzimmer vorbeigelaufen und habe immer nur gehört... Ich sag, die Mutter zockt wieder Morhun. Naja, gut, ja.
Ich habe einen Sohn, der sehr gern spielt. Also der hält mich da auf dem Laufenden, was gerade so in ist. Und wie gesagt, so ab und zu, ich spiele gern so rundenbasierte Sachen, wo man so eine halbe Stunde was spielen kann und dann legt man es wieder weg. Mhm. Und nicht, wo man 17 Stunden am Stück dranbleiben muss, weil die eigene Party sonst drauf geht und alle anderen einen hassen. Das mache ich nicht.
Ja, ich finde, das gelingt dir in dem Buch im Übrigen sehr, sehr gut. Also man kann ja sagen, es geht um einen jungen Mann, der war da schon ein paar Mal, also zweimal, glaube ich, dem Erebos-Spiel. Und Erebos zwingt sozusagen die Menschen dort teilzunehmen. Wir wollen gar nicht so viel verraten, weil es soll ja auch noch spannend werden. Und jetzt fragt man sich, wie kann ein Computer das Spiel so machen? Was ich an dem Buch wirklich toll fand, ich bin überhaupt kein Spielemensch, habe noch nie ein Computerspiel gespielt. Ja, also mal Mohun geschossen und mal Patience oder irgend sowas. Aber für alles andere bin ich irgendwie zu unaufmerksam. Ja, so, wo man so Karten hin und her, man da so Karten rein, da, ja, genau.
Das, was man früher mit echten Karten gemacht hat.
Genau, richtig.
Damals.
Damals.
Das Büro-Computerspiel sozusagen. Jetzt habe ich meine Frage, glaube ich, vergessen. Nee, was dir total gut gelingt,
finde ich. Du hast einen technischen Hänger, fast, ja.
Was total gut gelingt ist, ich meine, die Leute sitzen ja vorm Rechner sozusagen, also in der Realität. Als Leser aber hast du gar nicht mehr das Gefühl, dass die jetzt auf dem Bildschirm gucken, sondern ich muss mich eigentlich immer wieder so zurückholen und sagen, nee, der sitzt ja trotzdem noch vorm Bildschirm, der ist ja nicht drin in dieser Welt. Und ich finde, das gelingt dir sehr gut, aber ich vermute mal aus deiner Erfahrung heraus, dass man als Spielerin, als Spieler einfach in dieser Welt drin ist. Und du ziehst den Leser dann einfach mit rein.
Ja, das war so der Gedanke, dass ich das, wenn ich das schreiben will, das habe ich mir halt beim ersten Band wirklich genau überlegt, wie ich das am besten mache, weil ich kann ja nicht sagen, und dann klickt er dahin und dann klickt er dorthin und dann läuft seine Figur, dann sterbe ich schon vor Langeweile beim Schreiben und beim Lesen erst recht. Also habe ich mir gedacht, ich muss das quasi wie eine Parallelhandlung aufziehen, als würde eben wie so eine Weltenwechselgeschichte, man geht von der realen Welt in die Spielewelt hinein und dort... Ich hab einen Tempuswechsel gemacht, also ich habe quasi die reale Welt ist im Präteritum, die Spielewelt ist im Präsens geschrieben. Dadurch habe ich immer automatisch diesen Punkt, wo man sofort merkt, man ist jetzt im Spiel. Und dann heißen auch die Figuren, also dann wird auch Nick jetzt nicht mehr erwähnt, sondern er heißt nur noch Sarius wie seine Spielefigur und dann, ja. Es ist immer ein bisschen tricky, die Übergangssequenzen zu schreiben, weil ich ja auch diesen Tempuswechsel irgendwie elegant hinkriegen muss, ohne dass man jetzt fürchterlich stolpert. Aber das macht natürlich auch Spaß.
Spürst du denn Druck beim Schreiben dann, wenn du sagst, also das unfassbar erfolgreich, das erste, du wirst mit Preisen überschüttet, wenn du dann da in diesem Schreibprozess bist? Oder hast du noch jemanden im Backstage-Bereich, der auf jeden Fall gegen dich ist? Also wie muss man sich denn vorstellen, wenn man so erfolgreich mit diesem Buch macht, eine Fortsetzung, wie ist da der Schreibprozess? Endet der sich irgendwie in der Kreativität?
Nö.
Also nein.
Nicht so weit, ja.
Nein, schreiben. Also es ist bei Erebos schon so gewesen, aber speziell beim zweiten Teil, dass ich habe ja wahnsinnig lang gesagt, ich schreibe keinen zweiten Teil. Mhm. Nur ist es im ersten Teil, ich spoilere jetzt nichts, weil du ihn ja noch lesen willst, aber es ist schon so, im ersten Teil wird dieses Spiel noch in der Schule quasi verbreitet mit raubkopierten, selbstgebrannten DVDs. Ich bin ab und zu noch mit dem Buch lesen gegangen, dann so 2016, 17, 18 und habe die großen Fragezeichen in den Augen der SchülerInnen gesehen, so nach dem Motto, wie jetzt gebrannt mit dem Feuerzeug oder was, gebrannt. Gedacht, also so ein technisches Update wäre natürlich eine Möglichkeit für das Spiel und das hat mich dann irgendwie interessiert, eben dass es im zweiten Band ist, dass dann eben nicht mehr nur am Computer, sondern man hat es auch am Handy, am Smartphone mit und es verfolgt einen quasi überall hin und kann noch alles möglichen anderen bösen Dinge tun, weil wir ja alle sehr von unseren Smartphones abhängen, nicht wahr? So. Und das hat mich dann gereizt und dann habe ich einen zweiten Teil gemacht und den dritten dann auch wieder mit großem Abstand und auch eigentlich wieder ungeplant in dem Sinn. Aber da hat mich dann das Hintergrundthema interessiert und auch so ein bisschen die Frage, nachdem KI ja jetzt ein viel größeres Thema geworden ist, wie ist denn da so mit der Moralvorstellung, also beziehungsweise mit dem Nichtvorhandensein von Moral in KI aussieht und das anhand des Spiels mal durch zu exerzieren.
Dann nimmst du eine Frage vorweg, weil wir hatten...
Tut
wir
mir
hatten
jetzt leid.
Nein, alles oder
eine Antwort jetzt abwischen, Leute.
Nee, da habe ich dann auch keinen Bock mehr drauf. Nein. Genau. Nee, wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit Peter Grandl hier im Interview, der explizit über die KI geschrieben hat, das Buch Reset. Mhm. Und das kam mir tatsächlich immer wieder mal, eben weil auch dieser... Also ich habe das mit Praetorium und Präsenz habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe einfach gelesen. Für mich ist das wirklich ein Page-Turner gewesen. Zumal wir auch noch dieses wunderbare, dieses Brick-Buch haben mit deiner Unterschrift hier drin. Also das, und es riecht auch so toll und es hat noch hier diese,
naja. Das muss man kurz erklären, bevor es in die falsche Richtung abdriftet. Wir haben ja erst 10.22 Uhr. Der Herr Letschert, wir bekommen ja freundlicherweise von den Verlagen Presseexemplare. Die kommen dann erstmal zu mir. Und ich bin so ein haptischer Typ. Das heißt, ich hatte mal, glaube ich, 3 Stunden lang so ein E-Reader, mag ich nicht, ist nicht meine Welt, Licht und so. Ich bin haptisch. Und ich bin wirklich jemand, ich bin, also auch dieses bitte mal bei YouTube reinschauen, Freunde. Ich bin wirklich ein Freund von immer wieder auch beim Lesen, ich drehe es einfach, ich bin sehr haptisch. Und der Joachim, ist wirklich kein Scheiß, der Joachim, wenn der dann alle 14 Tage vorbeikommt, holt die Presseexemplare ab. Das Erste, was der Joachim macht, ist, Achtung, bitte bei YouTube reinschauen. Und das ist immer der Moment, wo ich weggucken muss, weil der Herr Letscher Bücher erriecht.
Ja, aber es ist auch ein ganz tolles Papier. Also auch die Haptik ist fantastisch. Wenn man das blättert, das macht so ein tolles Geräusch.
Ja, da muss man Danke sagen zum Löwe Verlag.
Mega. Joachim, nochmal ganz kurz, warum riechst du an den Büchern? Einfach, weil du es brauchst.
Weil sie gut riechen, ja. Und das Problem ist, und beim E-Reader riecht man ja sowieso nichts. Und was auch doof ist, sind so Books on Demand. Dass diese
würde ich aber gerne sehen, dass du am E-Reader schnüffelst. Aber das macht das bitte auf der Buchmesse.
Genau, aber ich habe meine Frage nicht vergessen. Also, mir kam auch spontan so die Idee, auch weil das eben so ineinander übergeht, so als hätte man eine VR-Brille eigentlich auf. So habe ich mir das vorgestellt. Gar nicht, ich gucke auf den Monitor. Und die Frage habe ich mir eben auch gestellt, ist da schon so ein bisschen die Message eben genau das, die Moral, ist das eigentlich möglich? Weil wir hören ja, dass KI immer mehr manipuliert, wir hören das aber meistens so in dem Sinne, dass sie Fake-Videos von echten Menschen erstellt und so weiter. Aber tatsächlich kann ja so ein Spiel auch Macht über Menschen gewinnen. Also Spielesucht ist ein ganz großes Thema. Das ist ja die eine Macht, die Spiele bekommen über Menschen. Aber genau, hat da auch für dich so diese Warnung drin gesteckt, Achtung, wenn da eine echte KI zugange ist, kann die ja wirklich doofe Sachen fordern oder machen.
Ja, theoretisch ja, wobei ich das tatsächlich auch im Spielesektor jetzt nicht so brisant sehe, sondern wirklich eher im News und Nachrichten und
Apollo News.
Wahlen beeinflussen. Und das finde ich wirklich, da finde ich, wird es langsam eben sehr bedenklich. Mhm. Ich glaube, im Spielesektor, also ich, da kann ich es schwer abschätzen. Da ging es mir auch eigentlich eher darum, ich meine, dieses Spiel ist halt einfach ein sehr bunte und spannende Möglichkeit, Manipulation darzustellen. Also es ist im ersten Band, ist es ja wirklich noch Manipulation durch quasi Verlockung. Da geht es ja darum, dass keiner aus diesem Spiel rausfliegen will. Und ab Band 2 ist es ja dann eher umgekehrt so, dass die es schon kennen, sich denken so, oh, will ich gar nicht in Berührung kommen und müssen dann aber. Und also da halte ich es im Moment noch für unwahrscheinlich, dass sich das jemand zum Vorbild nimmt oder dass da irgendwas geplant wird, weil ich mir denke, dass da auch jetzt die Klientel jetzt nicht, wie soll ich es ausdrücken, ohne jetzt die anderen zu beleidigen? Ich glaube, dass man über Social Media die Leute schneller kriegt und schneller wütend machen kann und besser instrumentalisieren kann als über ein Spiel.
Zumal man ja weiß, dass es ein Spiel ist, aber jetzt auch ohne zu viel zu spoilern, es ist ja nicht so, dass in diesem Spiel jetzt eine Figur sagt, jetzt gehst du mal da und dahin und machst mal böse Sachen. Nein, nein. Sondern das Spiel hat ja sozusagen durch KI oder wie auch immer durchaus auch erpresserische Maßnahmen, die sich dann unangenehm auswirken können auf diejenigen, die einen Befehl nicht beachten. So ja, könnte man es vielleicht genau sagen. Genau, aber den Rest muss sich der Leser, die Leserin, der Lesende absolut selbst erschließen, weil dann kommen wir jetzt schon an den Kern des Buches eigentlich. Was mir noch wirklich Spaß gemacht hat, normalerweise so ein Buch, in dem mehr als, naja, sagen wir mal, 3 oder 4 ProtagonistInnen vorkommen. Also ich sag mal, Herr der Ringe ist für mich ein Film, den kann ich gucken, aber wenn du mich danach fragst, was ist passiert, kann ich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung. 1000 Leute haben sich okay gekannt, irgendwer ist irgendwo hingegangen, die Altruisten, die sehen alle gleich aus, der eine ist Christopher Lee, der andere ist auch ein bärtiger Grauer, und das ist mir bei diesem Buch tatsächlich nicht passiert, vielleicht lag es daran, dass diese Namen auch so unaussprechlich sind, nee, überhaupt nicht, dass man mehr Augenmerk da. Ja. Da heißt eben in dem Spiel keiner Sebastian, Klaus Günther und Vanessa, sondern die haben eben diese Fantasy-Namen. Das passiert im nächsten Buch, sondern sie haben diese Fantasy-Namen und da habe ich mir dann etwas Mühe gegeben. Also wirklich ein tolles, 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 tolles Buch und nicht nur für Leute, die auf Gaming stehen. Wie sieht denn, es ist ja ein Jugendbuch, wobei ich verstehe Jugendbuch mittlerweile gar nicht mehr so sehr, denn die sind meistens genauso gut geschrieben, also auch so ausführlich und so von der Sprache her, dass sie auch ein Erwachsener lesen kann. Kennst du deine Leserschicht? Also sind das eher jugendliche, junge Leute oder?
Es ist super gemischt und das freut mich auch total. Also es sind auch so Bücher, die durch die Familie gehen, was ich auch cool finde. Mhm. Also die sowohl von quasi von den Kindern nach oben als auch von den Erwachsenen nach unten gereicht werden und so. Und es ist ja jetzt tatsächlich das erste Buch schon 15 Jahre her und so sehr mich persönlich das jetzt auch erschüttert, kommen bei Lesungen ganz oft Leute auf mich zu und sagen, oh, das habe ich in der Schule, also erwachsene Menschen, ja, die dann sagen, das habe ich in der Schule gelesen und das begleitet mich schon, seit ich ein Kind bin. Und ich denke mir so, ja, schön. Aber nein, es freut mich auch wirklich. Also es wird wirklich durchmischt gelesen. Also damals war der Begriff All-Ager mehr oder minder das, was es umschrieben hat. Der ist jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das ist es in Wahrheit auch gerne, was ich schreiben möchte, nämlich ein Buch, das man quasi von 14 aufwärts lesen kann bis unendlich.
Ursula, sag mir doch bitte nochmal so 2, 3 Sätze zum Thema KI. Es ist auch in der Burg, ist es ein Thema? Das hatte ich noch nicht gelesen. Aber ist das momentan ist so ein bisschen ein großes Thema, aber ich persönlich weiß nicht so ganz genau, ist es jetzt cool KI, ist es schlecht, nutzt es den Leuten? Wir hatten gestern Vince Ebert, der, kann man sagen, ist auf jeden Fall ein Supporter, Unterstützer von KI. Okay. Wie ist da deine Sicht der Dinge, was das große, große, große Gesellschaftsthema KI betrifft?
Also ich habe mich gerade für die Burg damals sehr intensiv damit beschäftigt, vor so ungefähr 2 Jahren. Und da ist mir schon so ein bisschen übel geworden, weil Sam Altman war damals einer, der interviewt worden ist. Und also ich habe mich speziell mit Entwicklerinterviews beschäftigt, die dann auch gesagt haben, wo könnte es denn hingehen und so. Und da waren einige auch wirklich sehr skeptisch. Also gerade auch von denen, die daran arbeiten, die haben dann gesagt, oh, wir sollten es ein bisschen einbremsen, weil es kann sein, dass wir bei der nächsten Generation KI schon gar nicht mehr verstehen, was die macht. Und dass das dann so ein bisschen ist, als hätten wir erstmals Kontakt zu Aliens, deren also wo wir einfach die Vorgänge dessen, wie Entscheidungen getroffen werden, überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, weil uns das so derartig überlegen ist, dass wir es nicht mehr verstehen. Und wenn die KI dann irgendwie findet, ja, also die Probleme, vor denen wir gerade stehen, ließen sich eigentlich alle ganz easy lösen, wenn wir einfach nur die Menschen subtrahieren, ist das auch nicht so angenehm in Wahrheit als Lösung. Und die haben eben gemeint, das ist nicht undenkbar. dass die KI zu diesem Schluss kommt und dass wir es dann aber auch gar nicht mehr großartig bremsen können. Und abgesehen davon, wie sehr das von Machthabern missbraucht werden kann, abgesehen davon, wie sehr das zur Meinungsbildung und zur Manipulation verwendet werden kann. Also ich sehe es, je mehr ich mich damit beschäftige, desto skeptischer bin ich.
Ja, ich glaube, das ist, das habe ich auch gesehen mit Sam Altman. Ich glaube, er hat sogar gesagt, auf die Frage, wissen Sie denn auch überhaupt noch, auf welcher Grundlage die KI entscheidet, hat er, glaube ich, schon im aktuellen Interview, also vor dem Kongress musste er sich da ja verantworten, gesagt, nee, keine Ahnung, aber umso wichtiger wäre es, sie weiter laufen zu lassen, also sie weiter für die Menschen zur Verfügung zu stellen, dass die KI füttern und sie wieder ein bisschen besser sozusagen erkennen können, auf welcher Grundlage die KI also ihre Entscheidung trifft. Also ich sehe das sehr ähnlich. Wird's denn auch in den nächsten Büchern ein Thema werden? Weil scheinbar bist du ja EDV oder IT oder digital.
EDV, dieses Wort habe ich seit 14 Jahren nicht mehr gehört.
Ja, wenn wir hier von selbstgebrannten DVDs sprechen.
Ja.
Möchte ich die Floppy-Disk ins Spiel bringen.
Bei mir gab es noch Betamax, Beta und VHS.
Video VHS. 2000.
Oh, ja, VHS.
VHS. Ist dann schon ein nächstes Buch in Planung?
Erebus also 4? Ich habe gerade eins fertig geschrieben. Aber für, also das war, ist jetzt wieder ein Thriller für Erwachsene, den habe ich gerade abgegeben. Da geht es gar nicht um KI, da geht es um völlig andere Dinge. Aber es ist natürlich ein Thema, das mich sehr reizt und das auch jetzt noch nicht, das, wo ich jetzt auch sage, ich habe das bitte schon vor 15 Jahren quasi angeteasert, ich darf das auch eben. Weiter, auch wenn es jetzt Trend wird, weiterverwenden. Aber es kommt bei mir immer aufs Thema an. Also ich nehme mir dann gerne einfach Dinge, die, wo ich mir vorstellen kann, wie könnte eine Entwicklung in 5 oder in 10 Jahren aussehen und mach dann ein Buch. Du hast vorhin gerade Scandor ins Bild gehalten. Also sozusagen, ja, diesen, so, den gibt es ja auch nicht, den Lügendetektor, den unfehlbaren. Aber mir zu überlegen, wenn das existieren würde, was könnte man damit machen oder was ließe sich da für eine Geschichte drum schreiben?
Doch, Donald,
das ist eher so mein Zugang.
Donald Trump hat den bestimmt, den Lügen.
Donald Trump wird Präsident. Ja, gut, das ist jetzt wirklich absurd.
Ja,
absurd. Das wird niemals passieren. Ich würde gerade noch ein Set-Foto machen, meine Damen und Herren. Ja. So, das ist natürlich die Frühstückstüte im Hintergrund zu sehen, aber das ist real.
Vor allem so, ja. so ein Roman über Donald Trump hätte sich ja vor 20 Jahren keiner getraut zu schreiben.
Ja, aber Stephen King hat sowas Ähnliches geschrieben, ne?
Ja.
Mir fällt jetzt der Titel nicht ein, aber der hat doch sowas geschrieben, wo so ein Bibelverkäufer dann irgendwie zum Präsidenten wird. Das Attentat. War das nicht das Attentat?
Oh je, ich bin bei Stephen King überhaupt nicht trittsicher. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Stephen King sich jetzt kurz zurückgerudert.
Ja, weil er einmal was Falsches geschrieben hat.
Weil er was Falsches geschrieben hat, ja. Nicht, dass er in Donald Trumps Ungnade fällt. Nein, also das war keine Kritik an Stephen King im Übrigen, sondern eher eine an Donald Trump.
Ja, aber der spricht sich sehr deutlich gegen Trump aus.
Bei jedem eben, ja, genau. Halt, ja. Deshalb. Aber das wird ein Thema für vielleicht das nächste Mal sein. Jetzt erstmal viel Spaß auf der Buchmesse und ich glaube, wenn wir da sind, ne, wir sind ja da, oder Steffen?
Wir sind also, da, sind noch in Planung. Wann?
Wir kommen vorbei und jetzt hätte ich gedacht, wir lassen das Buch signieren, aber meins ist ja schon golden signiert.
Ja, aber das ist natürlich reingedruckt, sage ich jetzt.
Was? Ehrlich. Was?
Ja, I'm so sorry. Also, aber wir kriegen jederzeit eine persönliche Widmung. Hin.
Ansonsten, ihr Lieben, Ursula Poznanski, alle ihre Bücher, aber wir haben heute über Erebos 3 gesprochen. Gar nicht so viel und man darf nicht so viel wissen, sonst ist es nicht mehr so spannend. Lest auf jeden Fall
aber rein. Aber was man vielleicht noch sagen könnte und was ich jetzt gerade super finde, ist, dass ihr ja die ersten beiden Bände nicht kennt und trotzdem den dritten quasi barrierefrei lesen konntet.
Ohne
das
Probleme.
Das finde ich super, dass man, also dass die ersten zwei jetzt nicht wirklich eine Voraussetzung für den dritten sind.
Nee,
dass der aber, auch funktioniert.
Ja, aber wer wissen will, wie es damit begann, muss natürlich beim Band 1.
So. Ja. Und zwar jetzt damit anfangen. Ja. Am besten in die Buchhandlung rennen und erstmal dran schnuppern.
Genau, auf keinen Fall online bei Amazon bestellen. So, in diesem Sinne, liebe Ursula, ganz herzlichen Dank, dass du an diesem frühen Morgen dich aus Wien zu uns gesellt hast. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg mit dem Buch und alles Gute bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank.
Danke. Tschüss. Tschüss.
Bye bye.
Tschüss.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.